Es grüßt Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Marianne zu euch. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind in der Katechismus-Sendung hier bei Radio Horeb. Bei uns geht es um das Thema, die Feier des christlichen Mysteriums. Das ist das große Thema und wir haben uns die letzten Male mit den Sakramenten der Heilung beschäftigt. Darum geht es im zweiten Kapitel des katholischen Katechismus. Ich begrüße heute Herrn Dekan Ludwig Gschwind aus Usberg in Mindelzell. Grüß Gott, Herr Dekan.
Grüße Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir werden uns nun gemeinsam damit beschäftigen, was für vielfältige Formen der Buße es im christlichen Leben gibt. Sie haben sich vielleicht schon Gedanken gemacht, ja, Buße, was hat denn das genau mit mir zu tun? Ist es nur was Oberflächliches oder geht es mitten in mein Leben hinein? Braucht es die Buße für mich? Braucht es die Versöhnung? Damit können wir vielleicht eher etwas anfangen, dass wir wirklich verletzt worden sind und dass es da eine Heilung des Herzens braucht. Und die Buße wiederum, das ist auch der Weg in die Richtung, dass ich vielleicht jemand anderem etwas wehgetan habe, jemand anderen verletzt habe. Also die Sakramente der Heilung, die beschäftigen sich immer mit einem beidseitigen Geschehen. Wenn Sie einen Katechismus zur Hand haben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann schlagen Sie doch auf Seite 391 auf. Dort befassen wir uns im fünften Abschnitt mit den vielfältigen Formen der Buße. Und wir steigen nun ein mit der Nummer 1434. Dort heißt es, die innere Buße des Christen kann in sehr verschiedener Weise Ausdruck finden. Die Schrift und die Väter sprechen hauptsächlich von drei Formen: Fasten, Beten und Almosen geben als Äußerungen der Buße gegenüber sich selbst, gegenüber Gott und gegenüber den Mitmenschen. Neben der durchgreifenden Läuterung, die durch die Taufe oder das Martyrium bewirkt wird, nennen sie als Mittel, um Vergebung der Sünden zu erlangen, die Bemühungen, sich mit seinen Nächsten zu versöhnen. Die Tränen der Buße, die Sorge um das Heil des Nächsten, die Fürbitte der Heiligen und die tätige Nächstenliebe. Denn die Liebe deckt viele Sünden zu. So in 1. Petrus Kapitel 4, Vers 8.
Fasten, Gebet und Almosen, das sind ja die klassischen Formen der Buße. Fasten, Gebet und Almosen. Diese drei Dinge sind in eins zu sehen. Das Fasten des Leibes, dann die Hinwendung zu Gott und schließlich die Not des anderen nicht übersehen. Das hat seit den Tagen der Urkirche immer seinen Platz gefunden in der Kirche. Die Schrift und die Väter sprechen von diesen drei Formen. Das Fasten, der Verzicht. Man kann nur Ostern in rechter Weise feiern, wenn man diese Fastenzeit wirklich auch mit Ernst begeht. Und dazu gehört natürlich auch ein Mehr an Beten, an Hinwendung zu Gott und nicht zu vergessen das Almosen. Die Hinwendung zum anderen, gerade das Opfer Miserior, ist jedes Jahr eine Einladung, an die Not der Welt zu denken, gegen Hunger und Krankheit wirklich sein Schärflein beizutragen. Und ich denke, es ist gerade immer wieder eine großartige Sache, wie viele Menschen hier ihren Beitrag leisten. Die Umfragen, die zeigen es ja sehr deutlich, dass die katholischen Christen sich hier sehr engagieren. Aber auch die evangelischen Christen im Brot für die Welt tun vieles, um den Armen dieser Welt zu helfen. Das sind Äußerungen der Buße gegenüber sich selbst, gegenüber Gott und gegenüber dem Mitmenschen. Natürlich durch die heilige Taufe geschieht die ganze Hineinnahme in das Mysterium und das Martyrium. Das bewirkt auch sozusagen eine Reinigung, das Blut, das einer vergießt in Zeiten der Verfolgung. Das ist etwas, wo den Menschen ganz mit Gott innig verbindet, und wir denken daran, dass in vielen Ländern dieser Erde Menschen das Martyrium erleiden, dass sie im Gefängnis sind, dass sie drangsaliert werden, dass sie ihr Vermögen verlieren, Also in einer vielfältigen Weise in vielen, vielen Ländern, wir vergessen das oft, dass in vielen Ländern Menschen wegen ihres Glaubens verfolgt werden. Denken Sie an Indonesien, denken Sie an China, denken Sie an Vietnam, denken Sie an Nordkorea, aber auch manche Länder Afrikas, auch in Südamerika gibt es da und dort wirklich Verfolgung, wo Menschen das Martyrium erleiden, wo sie bedroht werden. Wir hören von Missionaren, die umgebracht werden. Neben der durchgreifenden Läuterung, die durch Taufe und Martyrium bewirkt wird, nennen sie als Mittel die Bemühungen, sich mit seinem Nächsten zu versöhnen. Das ist oft ein sehr schwerer Weg, den Weg zum Anderen zu finden, mit dem man in Feindschaft lebt. Das dauert oft lange, bis man sich da überwindet, bis man da den Schritt tun kann, bis da die Hand ausgestreckt wird zur Versöhnung. Die Tränen der Buße. Der heilige Franz von Assisi, der hat viel, viel geweint. So viel geweint, dass er schließlich das Augenlicht nahezu verloren hat. Und die Sorge um das Heil des Nächsten, da denkt man natürlich an die heilige Monika, die unablässig sich um ihren Sohn Augustinus gesorgt hat. Die Sorge um das Heil des Nächsten, das ist etwas, was uns heute ja oft abgeht. Wir meinen immer, jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Auch unsere Kinder, da soll man nicht so viel neireden. Man soll nicht immer den Vormund spielen wollen. Aber das rechte Wort zur rechten Zeit ist schon eine wichtige Sache. Und natürlich, so wie die heilige Monika das gemacht hat, unablässig gebetet hat sie für ihren Sohn Augustinus. Umso glücklicher war sie, wie er schließlich die Taufe verlangt hat. Umso glücklicher war sie, wie er ein Christ geworden ist. Die Sorge um das Heil des Nächsten. Man kann auch an die heilige Franziska von Rom denken. Sie hatte einen Mann, der war unglaublich jähzornig. Sie hat es alles ertragen und immer das gute Wort gefunden. Und auch bei ihren Kindern das gute Wort. Das ist nicht einfach. Das geht uns allen so, dass es nicht immer einfach ist. Die Sorge um das Heil des Nächsten. Natürlich, der heilige Franz Xaver, den hat die Sorge um das Heil des Nächsten hinausgetrieben in die ganze Welt, um die frohe Botschaft zu verkünden. Auch da sind wir inzwischen manchmal recht saumselig geworden. Neben uns wohnen vielleicht Leute, die nicht glauben, Menschen, die nicht getauft sind. Welche Sorge haben wir um das Heil dieser Menschen? Tun wir da mal ein gutes Wort sagen? Bringen wir das fertig, dass wir da was sagen, dass wir sie einladen? Da ziehen Leute in unsere Pfarrgemeinde, sie wohnen vielleicht im gleichen Haus. Haben wir schon einmal daran gedacht, sie einzuladen zum Gottesdienst und sagen, bei uns ist es schön, kommen's doch mit. Statt dass man sagt, bei uns brauchen sie gar nicht in die Kirche gehen, da kriegen sie sowieso keinen Platz, da werden sie weggescheucht, wenn sie da hinkommen. Also so lädt man die Menschen nicht ein, dass sie kommen und zum Gottesdienst kommen. Die Sorge um das Heil des Nächsten müsste uns doch umtreiben. Da müssten wir uns doch bemühen, sie mitzunehmen. Und gerade jetzt wieder, jetzt war Erstkommunion und ist in vielen Vereinen in den nächsten Sonntagen, Weißer Sonntag. Welche Chancen tun sich da wieder auf? Aber auch, wie geht es weiter mit diesen Kindern? Wer hilft mit, dass sie wirklich beheimatet werden im Hause Gottes, dass sie beheimatet werden in den Sakramenten, dass sie beheimatet werden im Gottesdienst? Also da müssen wir alle zusammenhelfen, durch unser gutes Wort, durch unser Beispiel, durch unser einladendes Wesen. Die Fürbitte der Heiligen. Auf sie dürfen wir vertrauen. Jeder von uns hat einen Namenspatron. Er ist in besonderer Weise Vorbild und Fürsprecher am Throne Gottes. Und dann die tätige Nächstenliebe. Da geht viel Segen davon aus. Menschen, die für andere da sind, Menschen, die anderen helfen, das bleibt nicht ohne Segen. Das kann man immer wieder erleben. Diese Menschen bestätigen auch immer wieder, mehr als ich gebe, empfange ich wieder. Es gibt ja Länder, ich meine, es ist im Buddhismus, wo die Bettler so auf den Straßen sind, die sich nicht bedanken, wenn man ihnen was gibt, denn da geht man davon aus, dass der wirklich Beschenkte eigentlich derjenige ist, der etwas gibt. Ich glaube, diese Haltung ist gar nicht so schlecht. Wenn man etwas hergibt, man ist selber auch wieder der Beschenkte. Und die Liebe deckt viele Sünden zu. Die Liebe, das ist das Größte. Also wenn wir bloß aus Eigennutz etwas tun würden, dann würde die Liebe nicht drin sein. Die Liebe, das, die Hingabe, auf die kommt es an.
Herr Dekan Gschwind, Sie haben vorhin die Nächstenliebe herausgestellt und auch die Sorge um das Heil des Nächsten. Ist es dann so, dass die Nächstenliebe immer mit der Buße verbunden ist? Also dass ich sagen kann, wenn ich meinen Mitmenschen mit Nächstenliebe begegne, dann tue ich gleichzeitig ein Werk der Buße?
Ja, das heißt also, dass das, eine sündentilgende Kraft hat. Ja, so wie es da heißt, die Liebe deckt viele Sünden zu.
Das heißt also, Gott ist kein Krämer. Er schaut darauf, wie liebevoll wir mit den Mitmenschen umgehen. Und dementsprechend wird er dann auch uns gegenüber barmherzig sein. So gehen wir über auf die Nummer 1435. Wir lesen dort, Bekehrung geschieht im täglichen Leben durch Taten der Versöhnung, durch Sorge für die Armen, durch Ausübung und Verteidigung der Gerechtigkeit und des Rechts, durch Geständnis der eigenen Fehler, durch die brüderliche Zurechtweisung, die Überprüfung des eigenen Lebenswandels, die Gewissensforschung, die Seelenführung, die Annahme der Leiden und das Ausharren in der Verfolgung um der Gerechtigkeit willen. Jeden Tag sein Kreuz auf sich nehmen und Christus nachgehen ist der sicherste Weg der Buße.
Eine Fülle von Dingen wird hier angesprochen. Bekehrung geschieht im täglichen Leben. Das tägliche Leben, der Alltag, der graue Alltag, durch Taten der Versöhnung in der Familie. Wenn Geschwister wieder aufeinander zugehen, sich wieder vertragen, wie viel wird jeden Tag gestritten? Eine Mutter hat in einem Leserbrief geschrieben, mir ist Sorge jeden Tag vor dem Mittagessen, wenn meine Kinder heimkommen von der Schule, als erstes wird beim Mittagessen gestritten. Da muss man natürlich vielleicht auch einmal das Donnerwetter loslassen. Also da kann man ja nicht mit Liebe und Nachsicht darüber hinweggehen, sondern da muss man schon Donnerwetter aussetzen, damit die zur Raison gebracht werden und erkennen, dass man so nicht leben kann. Taten der Versöhnung. Da muss man manchmal auch ein bisschen dazu anstiften, dass da wieder versöhnt wird, dass man sich verträgt. Aber auch Eltern, nicht, dass man tagelang nicht mehr miteinander redet. Das wäre schlimm. Das Wort nicht mehr finden zueinander, wenn Vater und Mutter verstritten sind. Das, darunter leidet alles. Also Versöhnung. Man soll über einem Streit die Sonne nicht untergehen lassen. Das gilt für Erwachsene wie für Kinder. Durch die Sorge für die Armen. Wie viel Not gibt es doch auch bei uns, dass man da die Augen aufmacht, dass man Benachteiligte mitkommen lässt, dass Vermögende auch schauen, wie kann man jemandem helfen. Da muss man die Augen aufmachen. Man wird immer wieder Überraschungen erleben. Menschen, wo man gar nicht denkt, dass die in Nöten sind, haben oft große, große Sorgen. Und da gilt es einfach auch ein bisschen wach zu sein, als Nachbarin, als Nachbar. Durch die Ausübung und Verteidigung der Gerechtigkeit und des Rechts. Nicht jeder von uns ist in der Situation wie Thomas Morus zum Beispiel. Thomas Morus, der war ja Richter. Und als Richter hat er sich immer um Gerechtigkeit bemüht. Das war für manche reiche Leute schon beeindruckend, wie er ihnen deutlich machte, dass man nicht mit Geldgeschenken den Richter kaufen kann, sondern dass er nach Recht und Gerechtigkeit entscheidet. Ein besonderes Beispiel ist dann der heilige König Ludwig. Ludwig IX. Von Frankreich, da hat zum Beispiel, gab es einen Prozess mit einem Bischof und der Bischof hat unbedingt gemeint, der König muss ihm Recht geben. Aber der Bischof war nicht im Recht und der König hat ihn auch verurteilt. Und da hat der Bischof ihm Vorwürfe gemacht. Und dann sagt ihm Ludwig IX, Gott ist ein Gott der Gerechtigkeit, natürlich auch der Barmherzigkeit. Aber zunächst muss das Recht die Vorfahrt haben. Dann durch das Geständnis der eigenen Fehler. Also man muss seine Fehler auch erkennen in der Heiligen Beichte. Da kommt es ja zum Geständnis der eigenen Fehler, dass man hinter dem zurückgeblieben ist, was eigentlich hätte sein sollen. Das heißt also nicht, dass ich ständig von meinen Fehlern in der ganzen Weltgeschichte umeinander rede und wie das heute in Talkshows geschieht, dass man da öffentlich alle möglichen Defizite aufdeckt. Das wäre nicht klug und ist auch nicht gut. Und manche, die da in solchen Talkshows waren, die bereuen das nachher bitterlich, dass sie da so offen gesprochen haben. Das ist heute also manchmal geradezu erschreckend, wie auch diese Moderatoren die Leute aus ihrer Reserve herausholen. Das ist keine gute Geschichte. Durch Geständnis der eigenen Fehler, durch die brüderliche Zurechtweisung. Das ist etwas ganz Schwieriges. Das rechte Wort zur rechten Zeit einem anderen zu sagen, da kann man gar nicht vorsichtig genug sein. Die brüderliche Zurechtweisung, das ist eine hohe Kunst. Da darf man den Heiligen Geist schon sehr anrufen, dass man den anderen nicht zu tief verletzt. Die Wahrheit in Liebe sagen, also nicht wie einen nassen Lappen ihm um die Ohren hauen, durch die brüderliche Zurechtweisung. Das ist eine ganz schwierige, heikle Sache. Die Überprüfung des eigenen Lebenswandels. Auch das ist immer wieder notwendig, zu schauen, wie lebe ich denn? Was ist das Ziel meines Lebens? Kann ich so weiterleben, wie ich jetzt lebe? Die Gewissenserforschung. Tag für Tag sollten wir sie machen. Am Abend zurückschauen auf den vergangenen Tag, unser Gewissen erforschen. Auch dankbar sein für das Gute, das man fertiggebracht hat. Aber auch um Verzeihung bitten, wo man gefehlt hat, wo man zornig gewesen ist, wo man vorschnell im Urteil war, wo man es mit der Wahrheit nicht so genau genommen hat, wo man seine Pflichten nicht genügend erfüllt hat. Und die Seelenführung, dass man sich auch führen lässt. Gerade wenn man einen ständigen Beichtvater hat, dann wird man da wirklich auch Führung erfahren dürfen. Allerdings, wenn wir in das Leben der Heiligen hineinschauen, da beklagen sich manche Heilige sehr, dass sie von ihren Beichtvätern eben nicht diese Führung erfahren haben. Aber das gehört natürlich dann auch zum Kreuz. Die Annahme der Leiden und das Ausharren in der Verfolgung. Annahme der Leiden, Krankheit. Wie viele Menschen sind krank und sind dadurch täglich gefordert, wie gehe ich mit meinem Kreuz um? Wie nehme ich mein Leid an? Viele sind so unglücklich, dass sie nicht mehr arbeiten können. Bischof Kumpfmüller von Augsburg hat einmal das Wort geprägt, arbeiten ist gut, beten ist besser, leiden ist am besten. Das Kreuz, das ist etwas, was uns hinaufführt zum Himmel. Der Weg zum Himmel ist ein Stück Kreuzweg. Und dieses Kreuz anzunehmen, ist nicht leicht. Aber wir sollten uns jeden Tag neu darum bemühen, wenn wir ein schweres Kreuz zu tragen haben, es anzunehmen. Aber das Kreuz kann auch in einem Mitmenschen bestehen, der uns das Leben schwer macht, sodass wir jeden Tag neu einfach sagen müssen, lieber Gott, hilf mir, dass ich diesen Tag wieder durchstehen kann. Das Ausharren in der Verfolgung um der Gerechtigkeit willen. Wir haben da vorhin schon davon gesprochen, dass viele Menschen auch in der Verfolgung leben, eben um ihres Glaubens willen. Jeden Tag sein Kreuz auf sich nehmen, Christus nachgehen, ist der sicherste Weg der Buße. Also man braucht nicht extra was suchen, sondern das annehmen. Man muss also keinen Bußgürtel tragen oder sonst etwas. oder sich geißeln, sondern das annehmen, was jeden Tag auf uns wartet. Und mit der Hilfe Gottes können wir das auch.
Herr Dekan, geschwind, es war jetzt die Rede von der Bekehrung im alltäglichen Leben. Und doch hören wir gerade in der Bibel auch von der Bekehrung des Paulus, also von einer Lebensbekehrung, von einem so gewaltigen Schritt im Leben eines Menschen, dass es einen konkreten, einen unübersehbaren Lebenswandel gibt. Wie unterscheiden Sie diese zwei Arten von Bekehrung, einmal im Alltag und einmal eine Umkrempelung des ganzen Lebens?
Ja, also die Bekehrung im Alltag, das ist das, was uns in der Regel begegnet. Das ist das, was uns selber betrifft. Aber diese großen Bekehrungen, die natürlich sich auch immer wieder ereignen, auch nicht nur beim heiligen Paulus, sondern bei vielen anderen. Denken Sie an Ignatius von Loyola. Denken Sie an Charles de Foucault. Da könnten Sie jetzt viele aufzählen, große Gestalten, die in ihrem Leben einen völligen Wandel erlebt haben. Denken Sie an den Dichter Paul Claudel. Mhm. Also so, da könnten Sie also viele aufzählen, Menschen, die mit einem Schlag wirklich eine totale Wendung, Wandlung in ihrem Leben erfahren haben. Oder Froissart, ein Franzose, der ein Buch geschrieben hat, Gott existiert, ich bin ihm begegnet. Aber wie gesagt, da könnten Sie jetzt viele anführen, die solche Bekehrungen in ihrem Leben erfahren haben. Die einen in jungen Jahren, andere in älterer Zeit, also in fortgeschrittenen Jahren. Also das ist ja manchmal so eigenartig. Wenn ich daran denke, zum Beispiel die Gräfin Galitzin, die eine große Rolle gespielt hat in der Zeit der Romantik. Die Gräfin Galitzin, die durch den Domkapitular Overbeck dann auch sehr stark geprägt worden ist, von Münster. Diese Gräfin Galitzin, die also auch vom Glauben weit weg war, also ein mondänes Leben geführt hat, und dann begegnet sie da diesem Domkapitular und sagt ihm, also sie kann ja nicht glauben, dann sagt er, jetzt tun Sie aber jeden Tag zwei Wasser nehmen und machen Sie ein Kreuz, werden sehen, das führt Sie auf den rechten Weg. Und tatsächlich, diese Frau hat sich bekehrt. Also man muss manchmal auch einen Weg gehen. Sie wissen ja, der Charles de Foucault, der hat lange gebetet, Gott, wenn es dich gibt, lass mich dich erkennen. Mhm. Er hat nicht glauben können, hat die Muslime beten sehen. Und über die Muslime hat er dann selber zum Glauben wieder gefunden. Also Bekehrung geht manchmal die eigenartigsten Wege. Oft sind es natürlich, denken Sie an Augustinus, oft sind es natürlich auch Menschen, die uns vorbildhaft begegnen. Durch Heilige haben viele den Weg gefunden. Also da könnten wir jetzt so viele Beispiele anführen. Der berühmte Physiker Ampère, Louis Ampère, war also ein tief frommer Mann, der jeden Tag die Heilige Messe besucht hat, der den Rosenkranz gebetet hat. Und in seinem Haus wohnt dann ein junger Student, Frederik Ozanam. Auf den gehen dann später die Vinzenz-Konferenzen zurück. Der hat durch den Mann, den er da erlebt hat in seiner Frömmigkeit, selber zum Glauben, zu einem vertieften Glauben gefunden. Beispiele könnte man nennen.
Mhm, mhm. Ja, und Herr Dekan, geschwind, jetzt vorhin sind Sie darauf eingegangen, jeden Tag sein Kreuz auf sich nehmen. Dieser Spruch ist zweifellos biblisch, und doch, wie gehe ich richtig damit um? Denn durch das Wort, ich nehme jetzt einfach mein Kreuz auf mich, kann ja auch viel Leid zugedeckt werden, viele Bedürfnisse, die im Herzen des Menschen sind. Und so denke ich, braucht es durchaus einen reflektierten Umgang mit diesem Bibelwort.
Ja, also da sehe ich kein großes Problem. Ich meine, jeder weiß, was bei ihm da ist, wo er ein Kreuz hat, wo er, unter was er zu leiden hat auch, und das zu bejahen, meine ich schon wichtig.
Auf jeden Fall bejahen, und doch ist unser Gott auch derjenige, der auch immer wieder neue Lebenswege eröffnet, dass Menschen wirklich ihr Kreuz tragen können. Aber es gibt ja auch das Sprichwort, die Menschen legen einander selbst viele Kreuze auf. Was halten Sie davon?
Ja, also da gibt es ja verschiedene Worte. Da gibt es ja also zum Beispiel das Wort, die schwersten Kreuze lädt man sich selber auf.
Mhm.
Ja, und da ist ja auch was dran. Ja?
Ja,
dass man sich die schwersten Kreuze selber auflegt, weil man, sagen wir, manche Dinge einfach nicht so tut, wie sie sein sollten. Da kann es schon dazu kommen. Ich meine, wenn der Schüler jetzt zum Beispiel seine Hausaufgaben nicht macht und nichts lernt und dann fällt er am Schluss durch und dann ist er todunglücklich, weil er das Klassenziel nicht erreicht hat, dann hat er sein Kreuz schon selber sich aufgeladen.
Mhm. Ja, und sicherlich braucht es immer wieder den reflektierten Umgang, auch gerade im Gebet. Und so lesen wir in der Nummer 1436 die Buße im Zusammenhang mit der Eucharistie. Darum geht es. Die tägliche Umkehr und Buße finden ihre Quelle und Nahrung in der Eucharistie, denn in ihr wird das Opfer Christi gegenwärtig, das uns mit Gott versöhnt hat. Durch sie wird genährt und gestärkt, wer aus dem Leben Christi lebt. Sie ist das Gegenmittel, durch das wir von der täglichen Schuld befreit und vor Todsünden bewahrt werden sollen, so im Konzil von Trient.
Ja, davon haben wir ja schon mal gesprochen, in anderem Zusammenhang, dass die Heilige Kommunion immer auch ein Heilmittel ist, also eine Medizin, die uns hilft, die uns stärkt zum Guten hin. Aber es ist halt auch wichtig, dass wir die Heilige Kommunion immer recht bewusst und recht würdig empfangen. Also nicht gedankenlos. Man muss schon mit dem Herzen auch ganz dabei sein. Das wäre schon sehr wichtig. Ja, wenn wir die Heilige Messe mitfeiern, da gehen wir ein in das Opfer Christi. Da stehen wir unter dem Kreuz. Da denken wir daran, dass das Blut Christi für uns vergossen ist, dass das Blut Christi uns reinigt. Durch die Heilige Kommunion werden wir genährt und gestärkt. Und das muss dann in unser Leben hineingehen. Freilich, viele Menschen haben nicht die Möglichkeit, dass sie täglich zur Heiligen Kommunion gehen. Viele Pfarreien haben nur mehr vielleicht zweimal in der Woche eine Heilige Messe. Manche haben die ganze Woche keine Heilige Messe mehr. Manche haben nicht einmal mehr jeden Sonntag eine Heilige Messe.
Herr Dekan Gschwind, nun lesen wir, dass die tägliche Schuld, dass wir davon befreit werden in der Eucharistie, ist dann die Eucharistie sozusagen als Ersatz zur Beichte zu verstehen? Darauf könnte ja jemand jetzt kommen, wenn er das so hört.
Ja, es gibt ja verschiedene sündentilgende Dinge. Das Gebet ist auch sündentilgend, das Lesen der Heiligen Schrift ist sündentilgend. Natürlich die Eucharistie in besonderem Maße, aber trotzdem ist es immer wieder notwendig, das Bußsakrament zu empfangen, um das Herz wieder neu auszurichten auf ihn, den lebendigen Gott. Das hängt natürlich auch zusammen mit dem guten Vorsatz, dass wir ohne guten Vorsatz keine Fortschritte im religiösen Leben machen können. Es gehören ja immer fünf Dinge zu einer guten Beichte. Das ist die Gewissenserforschung, natürlich ganz wichtig die Reue und dann der gute Vorsatz. Zu jeder Beichte ein guter Vorsatz.
Herr Dekan Gschwind, wenn ich nochmals darauf eingehen darf, die tägliche Schuld, davon werden wir befreit in der Eucharistie. Nun ist doch auch die Sprache davon, dass die lässlichen Sünden in der Eucharistie also vergeben werden. Können Sie vielleicht ganz kurz darauf eingehen, was lässliche Sünden sind?
Was lässliche Sünden sind? Ja, lässliche Sünden, also ist zum Beispiel unandächtig beten. Lässliche Sünden, das ist, wenn ich manche meiner Pflichten nicht erfülle, wenn ich lässliche Sünden, also da müssten wir jetzt die Gebote durchgehen, was im Einzelnen lässliche Sünden sind, also das sind halt Dinge, die nicht so gravierend sind, aber die trotzdem ein Zurückbleiben hinter dem sind, was Gott von uns erwartet. Ja, das ist also, wenn ich also ungut zu meinem Partner bin, dann ist das noch keine Todsünde. Aber es ist halt auch nicht gut. Ja.
Und sicherlich werden wir auch in der Eucharistie gestärkt, dass wir umkehren können, dass wir erkennen, was falsch war, was vielleicht jetzt nicht so gravierend war, was ja in dem Sinne eine lästliche Sünde war. Und so lesen wir in der nächsten Nummer, dass es auch die Heilige Schrift ist, die da eine Wirkung hat. Und wir hören ja in jeder Eucharistiefeier Worte aus der Heiligen Schrift. Nun gehen wir ein in die Nummer 1437. Wir lesen dort die Lesung der Heiligen Schrift, das Beten des Vaterunsers und des Stundengebetes. Jeder aufrichtige Akt der Gottesverehrung und der Frömmigkeit belebt in uns den Geist der Umkehr und der Buße und trägt zur Vergebung unserer Sünden bei.
Die Lesung der Heiligen Schrift, das ist etwas, wo wir Katholiken früher eigentlich nicht so in dem Maß gepflegt haben, aber seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil ist uns das sehr ans Herz gelegt worden, die Heilige Schrift noch besser zu lesen, noch mehr in ihr Zuhause zu sein. Es gibt ja Kalender, die jeden Tag so eine kleine Schriftbetrachtung bieten. Solche Dinge sind recht gut, sie sind sehr hilfreich. Da ist man dann in der Heiligen Schrift immer stärker auch zu Hause. Da beschämen uns ja die Zeugen Jehovas immer aufs Neue. Die lernen das alles auswendig und rattern das runter. Aber wir sind halt da nicht so daheim und können nicht da ständig mit Schriftzitaten umeinander werfen. Aber es wäre wichtig, dass wir in der Heiligen Schrift schon zu Hause sind, dass wir auch wissen, das ist Altes Testament, das ist Neues Testament. Oder dass wir biblische Geschichten erzählen können. Da krankt es ja oft auch, dass wir nicht mehr biblische Geschichten erzählen können. Unsere Kinder, die warten eigentlich drauf, dass man Geschichten erzählt. Das ist auch für uns Pfarrer so, dass wir vielleicht manchmal viel zu wenig dran denken, dass die Kinder nicht alle diese Geschichten so wissen, wie wir meinen, das wissen die ja alles. Na, das wissen sie alles nicht. Wir suchen manchmal Geschichtler zusammen für Predigten und was weiß ich. Und in der Heiligen Schrift wären viel tollere Geschichten drin. Ich denke mir das manchmal bei so Gottesdienstangeboten, die da Pfarrer so ins Haus flattern. Da denke ich mir oft, Herrschaft, nein, es gibt doch in der Heiligen Schrift viel bessere Beispiele, viel anschauliche Geschichten als die, die da so umeinander kurven. Also das Lesen der Heiligen Schrift, das ist eine wichtige Sache. Manche Sachen sind natürlich nicht ganz einfach zu lesen. Manche Briefe des heiligen Paulus. Und da braucht man halt dann doch ein bisschen Anleitung, wo einem geholfen wird. Die Bibelkreise bemühen sich da sehr drum. Und es gibt nahezu keine Pfarrei, die heute keinen Bibelkreis hat, wo man zusammenkommt und die Heilige Schrift liest und betrachtet. Und dann das Beten des Vaterunsers. Vom Bruder Klaus von Flüe wissen wir, dass er auf dem Weg nach, ich weiß jetzt nicht mehr, wo er hin war, zu dieser Friedenskonferenz, auf dem Weg dorthin hat er 3 Tage gebraucht, um dort zu sein. Und auf dem Weg dorthin hat er nur eines getan, ein einziges Vaterunser betrachtet. Wenn ich denke, wie schnell wir es manchmal runterleiern, da dürfte man manchmal schon ein bisschen die Notbremse ziehen, um das Vaterunser andächtig und würdig zu beten. Es ist das Gebet des Herrn und wir sollten uns immer wieder auch bemühen, das Vaterunser zu bedenken und zu betrachten. Natürlich ist das Vaterunser ein Gebet in allen Lebenslagen. Das Vaterunser, das kann ich als Morgengebet, das kann ich als Tischgebet, das kann ich als Abendgebet nehmen. Aber ich sollte halt auch würdig beten. Ich sollte halt auch denken, was ich da sage. Und dann das Stundengebet, gerade im Radio Horeb, ist ja immer wieder das Angebot, das Stundengebet mitzubeten. Und viele Hörer und Hörerinnen tun das ja auch. Und jeder aufrichtige Akt der Gottesverehrung, ja, wenn ich eine Kniebeuge mache in der Kirche, ist ein Akt der Gottesverehrung. Und da sollte man also wirklich auch ein kleines Stoßgebet beten. das nicht gedankenlos die Kniebeuge machen, sondern wirklich einen Akt der Gottesverehrung setzen. Oder wenn ich an einem Feldkreuz vorübergehe, da kann ich einen Akt der Gottesverehrung setzen.
Die vielfältigen Formen der Buße im christlichen Leben, darum, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, geht es heute in der Katechismus-Sendung hier bei Radio Horeb. Wir haben zu Gast Herrn Dekan Ludwig Gschwind, der uns schon einiges herausgestellt hat über den Bußcharakter sowohl im alltäglichen Leben. Es gibt die Bekehrung und wir erfahren die Sündenvergebung, aber vor allem auch im Alltag, in der Eucharistie, in der Lesung der Heiligen Schriften und im Umgang mit den Mitmenschen. Ich darf nun eine erste Hörerin begrüßen. Grüß Gott.
Grüß Gott. Also ich habe eine sehr positive Erfahrung nach einer Beichte mal gemacht. Als ich fertig war mit der Beichte und wegging, hatte ich den Eindruck, Jesus steht hinter mir und sagt, so lange habe ich auf dich gewartet. Und ich musste dann einfach nur weinen, aber es war sehr beglückend. Das wollte ich einfach sagen. Wie schön Beichte sein kann.
Ja, vielen herzlichen Dank für dieses Zeugnis. Das Sakrament der Buße, das ist ja immer wieder etwas Befreiendes. Und,
ja.
Und das wird oft völlig übersehen. Und da wird immer bloß negativ gesprochen, negativ geschrieben.
Genau,
aber
ja.
Dass das etwas wirklich Befreiendes, ein großes Geschenk ist, das hat der Herr am Ostertag uns geschenkt.
Genau, ja.
Ja, schön, dass Sie angerufen haben und das Zeugnis gegeben haben. Ich danke ja. Ihnen und ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute. Auf Wiederhören.
Dankeschön Ihnen auch. Wiederhören.
Ich möchte nun Frau Mühlenbein aus Günzburg begrüßen. Grüß Gott, Frau Mühlenbein.
Ja, grüß Gott und grüß Gott, Herr Dekan.
Grüß Gott.
Ich möchte was fragen. Ein Priester hat mir gesagt, ab 65... Ja, weil Sie auch übers Fasten gesprochen haben. Ab 65 bräuchte man nicht mehr fasten. Da könnte man was anderes machen. Ich denke, ich weiß nicht mehr, aber ich denke, er hat gesagt, Opfer bringen. Und jetzt wollte ich auch fragen, ob Opfer bringen etwas ist, was einem schwerfällt, was man sonst vielleicht nicht machen würde oder was. Und ob das stimmt mit den 65, dass man da nicht mehr fasten braucht.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Und zwar nicht nur ab 65, sondern schon ab 60.
Ab 60, ja.
Ab 60 ist man zum Fasten nicht mehr verpflichtet. Also wissen Sie, was da gemeint ist, ist Fasten. Das muss man jetzt klar sehen, was da als Fasten gemeint ist. Als Fasten ist gemeint eine einmalige Sättigung am Tag. Und das trifft ja nur für 2 Tage im Jahr. Das trifft also für den Aschermittwoch und für den Karfreitag. Es gibt ja nur noch diese 2 Fasttage.
Ja, aber ich war mal auf einer Popular Mission Und da habe ich auch 2 Tage hintereinander gefastet mit Wasser und Brot und da hatte ich einen Schwächeanfall. Und da hat eben der Priester gesagt, das hätte ich nicht machen sollen. Ich hätte was anders machen sollen.
Ja, also wissen Sie, es gibt ja andere Formen auch, zum Beispiel, dass ich aufs Fernsehen verzichte. Dass ich, da könnte man also verschiedene Dinge nennen, dass ich mit dem Auto nicht fahre. Natürlich, wenn ich an der Arbeit mit dem Auto muss, dann kann ich nicht fasten. Dann muss ich mit dem Auto fahren, da bleibt mir nichts anderes übrig.
Aber jetzt in der Fastenzeit, da hat man am Schluss dann kein so gutes Gefühl, wenn man nicht im Essen gefastet
hat. Ja, man muss schon vernünftig das machen. Ich meine, man kann zum Beispiel auf Schokolade verzichten, auf Bonbons. Das kommt drauf an. Ich meine, wenn einer zuckerkrank ist, dann muss er sowieso drauf verzichten.
Ja.
Aber es gibt also da schon verschiedene Dinge. Das sind ja keine großen Opfer, aber einfach ein Zeichen setzen, um das geht's eigentlich mehr.
Ja, ja. Dass man sagt, aus Liebe mache ich jetzt das nicht oder jenes nicht.
Aber muss schon vernünftig aussehen. Also
ich
weiß zum Beispiel, eine Frau, die hat in der Fastenzeit auf den Butter verzichtet. Und das war nicht gut.
Das war
nicht gut, weil der Mensch also auch gewisse Fettaufnahme braucht. Man muss schon vernünftig da sein. Es ist nicht immer alles da so klug. Auch in diesen Diätgeschichten ist nicht immer alles klug.
Ja, ja. Dann soll man schon auch, wenn man über 60 ist, auch bei den Speisen gucken, auf was man jetzt verzichten könnte, ohne dass man gesundheitliche Probleme bekommt.
Ja, genau. Ich meine, in der Fastenzeit halt ein bisschen anders leben wie sonst.
Und
das gilt also nicht bloß für diejenigen von 18 bis 60, die verpflichtet sind zum Fasten. Aber wie gesagt, das Fasten hat sich ja so stark reduziert, dass man ja fast sich schämen muss, da noch von Fasten zu reden.
Ja.
Weil es bloß nur 2 Tage sind.
Ja, ja. Aber man soll ja in der Fastenzeit auch fasten. Die 40 Tage vor Ostern.
Also wie soll ich sagen? Also das richtige Fasten ist nur für 2 Tage. Natürlich soll man sich einschränken in der Fastenzeit, aber richtiges Fasten ist nur geboten an 2 Tagen.
Ja, soeben wurde auch deutlich, Herr Dekan, Sie haben herausgestellt, es geht darum, dass ich innerlich ein Zeichen setze. Und ich denke einfach nochmal zur Klärung, wollte ich darauf nochmal eingehen. Es geht ja nicht darum, dass unser Gott uns da irgendwie belasten will und uns das Leben vergraulen und vergällen will, sondern es geht darum, dass wir gerade in der Fastenzeit sensibel für ihn werden und unser Herz zu öffnen suchen. Und ich denke, sicherlich können wir auch im Gebet ganz viele neue Ideen finden. Liebe macht erfinderisch und wenn wir mit Gott in Liebe verbunden sind, dann wird er uns auch eingeben, wie wir am besten fasten können. Ja, der Herr Dekan, Sie sind auch vorhin eingegangen auf die Bußtage und da lesen wir in der Nummer 1438 die Bußzeiten und Tage im Laufe des Kirchenjahres, also die Fastenzeit jeder Freitag zum Gedächtnis des Herrn, sind prägende Zeiten im Bußleben der Kirche. Diese Zeiten eignen sich ganz besonders zu Exerzitien, Bußliturgien und Bußwallfahrten, zu freiwilligen Verzichten etwa durch Fasten und Almosen geben und zum Teilen mit den Mitmenschen. Karitative und missionarische Werke sind gemeint.
Wir haben gerade gehört, wie wichtig das doch auch ist, dass man in dieser Zeit etwas anders lebt wie sonst. Und natürlich die Freitage. Man sollte also die Freitage schon auch halten. Der Verzicht auf Fleisch und Wurstspeisen, das wird uns heute wieder stärker bewusst, dass das schon eine wichtige Sache ist. Nicht nur aus gesundheitlichen Gründen, sondern auch aus Solidarität mit den Armen dieser Welt. Wir vergessen ja manchmal, dass das Freitagsgebot immer nur für die reichen Leute gegolten hat. Denn nur die reichen Leute haben sich Fleisch leisten können. Die armen Leute, da hat es nicht einmal jeden Sonntag Fleisch auf den Tisch gegeben. Ein König von Frankreich, es war Heinrich IV., der hat für sich geworben, indem er gesagt hat, jedem Franzosen am Sonntag sein Hähnchen. Aber das war schon etwas Gewaltiges, dass man am Sonntag Fleisch gehabt hat. Und wir sind inzwischen so, dass wir Tag für Tag Fleisch essen und gar nicht daran denken, dass die Armen dieser Welt das sich alles nicht leisten können. Und inzwischen spricht man ja davon, dass dieses viele Fleischessen nicht nur nicht gesund ist, sondern dass das auch viele Folgen hat, weil man entsprechend viel Vieh halten muss und das hat wieder Folgen für die Umwelt und so weiter. Also das nur dazu, Freitagsgebot. Da sollten wir wieder das stärker halten. Die Kirche hat eigentlich durch das Freitagsgebot, also den Verzicht auf Fleisch und Wurstspeisen am Freitag, auch ein großes Maß an Zusammengehörigkeit der katholischen Christen immer gehabt. Wenn man in der Wirtschaft gekommen ist und da hat einer Fische bestellt am Freitag, da hat man hundertprozentig drauf gehen können, das ist ein Katholik. Oder dass der eine Mehlspeis verlangt hat, das ist ein Katholik. Und wir haben das eigentlich sehr, ja, man hat da die Dinge höher gelegt, sozusagen die Messlatte, und inzwischen wird es gar nicht mehr wahrgenommen, dass der Freitag doch ein besonderer Tag ist, auch ein Tag des besonderen Gebetes. Wenn um 11 Uhr die Glocken läuten, da sollte man halt auch daran denken, wenn es uns möglich ist, das Freitagsgebet zu beten. Dann diese Zeiten eignen sich zu Exerzitien. Natürlich, Fastenzeit ist immer eine Zeit mit Einkehrtagen, mit Exerzitien im Alltag, dann Bußliturgien, die Fastenandachten, die Ölbergandachten, die Kreuzwegandachten sind ja Bußliturgien und Bußwallfahrten. Was da jetzt gemeint ist, das weiß ich jetzt nicht so recht, Bußwallfahrten. Also Wallfahrten, bei denen man dann zu Beichten geht und wo man wirklich auch wieder eine Änderung seines Lebens herbeiführt. Und freiwilliges Verzichten, Teilen mit Mitmenschen, ja, dazu sind wir immer am Freitag auch aufgefordert, dass wir also an die Armen dieser Welt denken.
Herr Dekan, geschwind, bitte geben Sie uns zum Ende dieser Katechismus-Sendung den Segen, dass wir auch wirklich die Kraft haben zu aufrichtiger Buße, die nicht zuletzt einfach eine tiefe Gottesverehrung und eine Gottesverbundenheit verstärkt.
Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes komme auf euch herab und bleibe alle Zeit bei euch.
Amen. Herr Dekan Gschwind, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Ausführungen zum heutigen Thema Buße und Versöhnung. Ich wünsche Ihnen alles Gute, auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bedanke mich auch bei Ihnen, dass Sie mit zugehört haben und sich auch in die Sendung mit eingebracht haben. Sie können von dieser Sendung gerne einen Mitschnitt bestellen bei unserem CD-Dienst. Rufen Sie dazu einfach folgende Nummer an: 0700 75 25 75 20. Ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie eine immer tiefere Gottesverbindung entwickeln dürfen, dass Sie in sich wirklich auch neue Ideen entdecken, die Gott in seiner Barmherzigkeit und Liebe Ihnen eingeben wird, wie Sie wirklich immer neu die Versöhnung erfahren können und auch anderen weiterschenken dürfen. Alles Gute Ihnen, Ihre Marianne zur Eich.